wie sollen wir als Christen jetzt leben? Als Christen in dieser Welt. Die Bibel sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wie kann man sich das vorstellen? Und Gott klärt uns auf, wie er sich das Leben derer, die an ihn glauben, hier auf Erden vorstellt. Er lässt uns nicht einfach raten, sondern er gibt uns seine Anweisung. Dabei geht es ihm nicht darum, einfach distanziert zu sagen, ich möchte, dass du das machst, ich möchte, dass du das machst und ich möchte, dass du das lässt, sondern uns wirklich Hilfestellung zu geben. Wie lebe ich in dieser jetzigen Zeit und Welt? Und dieser Brief, der erste Petrusbrief, geht an Christen, die es sehr schwer haben, die unter Verfolgung leiden, die zerstreut sind. Und aber auch dort ist es nicht einfach nur, naja, ihr habt es schwer, also ihr Arm, will euch ermutigen, es gibt Hoffnung, wird schon irgendwann werden. Sondern er gibt ihnen ganz konkrete Anweisungen zu sagen, auch als solche, die es nicht leicht haben, hier ist, wie ich möchte, dass ihr lebt. Und wir möchten dazu zuerst in 1. Petrus 2 die ersten beiden Verse lesen, die Verse 11 und 12. 1. Petrus 2, 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Die erste Aufforderung, wie wir leben sollen, ist ja noch einmal rüber, gebe den Versuchungen nicht nach. Petrus beginnt hier seine Aufforderung, dass wir den fleischlichen Begierden nicht nachgeben sollen. Und die Begründung dafür ist, sie streiten gegen unsere Seele. Er beschreibt das als einen Kampf. Ist das schon das? Ja, doch. Er beschreibt das als einen Kampf. Lebe ich für den Geist oder lebe ich für den Leib? Und sagte, ihr sollt euch diesem enthalten, ihr sollt diesen Versuchungen nicht nachgeben. Und ich habe gedacht, okay, das müssen wir irgendwie ein bisschen veranschaulichen und habe dafür heute Morgen was mitgebracht, und zwar einen relativ starken Magneten hier. Okay. Und Vladimir, vielleicht kannst du das halten. Okay. Und haben wir hier noch ein paar. Olli, magst du auch noch was halten? Dann darf ich euch auch was. Einfach nur festhalten, den. Okay. Und er sagt, hier ist es, dass es ist ein innerer Streit da drin. Und dieser Streit, die Lüste, die haben diese Begierden und die versuchen, diese Sachen an sich zu ziehen. Und ich versuche das jetzt einfach mal. Hören wir mal gegen. Ja. Zieht es weg, zieht es ran. Und, muss auch nachgeben. Die Anziehungskraft war zu stark. Ja. Und dann versuchen wir das auch hier. Aber dort geht es nicht. Ich sage, naja, was habt ihr da gemacht? Nehmen wir vielleicht auch noch, das wäre dann offensichtlicher hier, du darfst nochmal wieder stellen. Nehmen wir ein Holzstück, nehmen die auch ab, damit die Anziehungskraft mit voller Kraft da ist. Aber da wird es nichts. Okay? Warum nicht? Weil es darauf ankommt, was in uns drin ist und ob es darauf hingezogen wird. Okay? Da ist dieser Kampf da. Und in, schau gerade, ist da er drauf? Ja. Also dieser Kampf, der in uns stattfindet, und da heißt es in Jakobus 1, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Nein. Was uns zieht, ist die Begierde in uns. Das ist wie dieser Magnet und der zieht die Sünde förmlich an. Ja, und er sagte, da ist dieser Kampf drin. Und entweder du lebst nach dem, was der Leib verlangt, was der Körper, was die irdischen Begierden verlangen, oder aber was im Geist drin ist, was Gott in uns bewirken möchte. Und nur dann kann ich dem Magneten der Anziehungskraft widerstehen. Okay? Und darum müssen wir auch gegen das Fleisch kämpfen. Aber das sagt, ja, wie mache ich das denn? Es geht nur auf geistliche Art und Weise, und es erklärt uns das auch in 2. Korinther 10, dort heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also obwohl wir in diesem Körper leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Er sagte, wenn wir so leben wollen, wenn wir diesen Begierden nicht nachgeben wollen, wenn wir geistlich gewinnen wollen, dann müssen wir jeden Gedanken kontrollieren. Also quasi so eine eigene Kontrollanlage wie beim Flughafen einbauen bei uns. Und sagen, okay, dieser Gedanke, der mir kommt, wenn ich dieses jetzt tun würde, ist das, was Gott gefällt. Gebe ich dort im Kampf nach? Oder kann das vor Gott durchgehen? Ja? Also, du hast einfach eine Idee, auch heute Nachmittag würde ich gerne Punkt, Punkt, Punkt. Und dass man dann wirklich überlegt, zu sagen, okay, dieses Punkt, 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 was auch immer das für dich ist, gefällt das Gott? Ist das ein Gedanke, ist das eine Handlung, ist das ein Lebensstil, der dem Herrn gefällt? Oder ist es das nicht? Du sagst, was für ein Aufwand. Jeden Gedanken? Ja. Aber der Grund dafür ist, dass zu viele schon gefallen sind und dass die viele den Versuchungen schon erlegen sind. Und deswegen die Wichtigkeit, dort wirklich den fleischlichen Begierden, wie es hier heißt, die gegen die Seele streiten, die gegen dein geistliches Wohl streiten, zu enthalten. Ich würde es sogar so sagen, die meisten sündigen nicht, weil sie die Gefahren nicht kennen, sondern weil sie den Moment genießen. Meistens ist es nicht, ich wusste nicht, dass das schlecht für mich ist. Sondern die meisten, in dem Moment, ich wollte das aber gerne. Ich wusste, dass dieser Film vermutlich nichts Gutes mit sich bringt. Aber ich wollte sehen, wie es ausgeht. Ich wusste, dass mit den Freunden zu der Uhrzeit, spätabends, an den Ort zu gehen, dass das vermutlich riskant ist. Aber ich wollte nicht Nein sagen. So, wir wissen, dass das Gefahren mit sich bringt, aber wir spielen damit. Und ich möchte etwas vorlesen, es kommt nicht an die Leinwand. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne aufschlagen. Ich lese es sonst auch vor. Hebräer 11, ab Vers 24, dort ist ein Bericht über Mose und dort heißt es über ihn, durch Glauben, Hebräer 11, 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Er sagt hier, er schaute da drauf und er sagte, hier, ich habe die Wahl. Ich werde großgezogen im Haus des Pharaos. Ich habe an Genüssen alles, was es 1500 vor Christus gab. Ja, alle Möglichkeiten, alle Knechte, alle Mägde, alle Dienste. Ich sag ein Wort und es wird gemacht. Ein zeitlicher, wie war es ausgedrückt? Genuss der Sünde. Er sagt nicht, das zeitliche Leiden der Sünde. Er sagt, in dem Moment, das bringt erstmal Spaß, das bringt erstmal Freude. Und das andere wäre mit dem Volk Gottes, mit den Israeliten, die als Sklaven ausgenutzt werden, mit denen in dem Moment zu leiden. Wie konnte er das machen? Denn er schaute auf die Belohnung. Er schaute nicht nur auf das, was befriedigt mich jetzt, was bringt mir jetzt Freude, sondern er rechnete die Zukunft mit ein. Und Gott konnte ihn gebrauchen, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Okay? Es war ein Kampf für ihn. Er hat all das gesehen, was ihm angeboten wurde. Aber er entschied sich bewusst zu sagen, nein, dem gebe ich nicht nach, weil dieses Gottes Wille ist. Und ich gebe der Versuchung nicht nach. Gott liebt uns und will daher, dass wir uns nicht nur der Sünde enthalten, sondern auch von der Sünde fernhalten. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Weil wir hatten das eben mit dem Magneten gesehen. Ja, wenn du dort auf gewisse Entfernung bist, dann kriege ich Schrauben, die da unten sind, die kriege ich auf die Entfernung nicht angezogen. Aber je näher ich komme, desto mehr wird die Anziehungskraft. Ja. Und wichtig für uns ist, zu häufig sagen wir, naja, wie nah kriege ich den Magneten dran, ohne dass es alles entgegenfliegt? Und Gott sagt, spiel nicht mit der Anziehungskraft des Bösen. Und bleib hier, da passiert nichts. Bleib in meiner Nähe, dann kannst du den Versuchungen widerstehen. Und wenn du merkst, es geht etwas, nimm die Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Dazu müssen wir einordnen, was böse ist, aber dann auch konsequent vermeiden. Okay? Indem du dir vielleicht auch die Folgen bewusst machst. Okay? Wenn Mose sich bewusst gemacht hat, zu sagen, okay, ich kann jetzt mein Leben genießen, aber was passiert mit meinem Volk? Ihr Leiden wird weitergehen. Und Gott wird mich nicht gebrauchen können. Okay? Josef hätte sagen können, mir wird körperliche Begierde angeboten, ich kann jetzt nachgeben. Aber ich werde für den Rest meines Lebens unbrauchbar sein. Oder ich kann sagen, nein, das mache ich nicht. Und Gott kann mein Leben gebrauchen. Und die meisten, wenn sie etwas haben und zurückdenken und sagen, es war es nicht wert, dies einzugehen. Okay? Wenn du heute ins Gefängnis gehen würdest, nicht weil du was getan hast, sondern weil du mit den Insassen sprechen möchtest, und du sagst, okay, wenn du gewusst hättest, dass du jetzt hier bist, was auch immer du getan hast, würdest du es wieder tun? Ich tippe mal, die Antwort wäre nein. Sie haben nur nicht daran gedacht, wohin das führt. Vielleicht ist es 1, 2, 3, 10, 100.000 Mal gut gegangen. Gut gegangen. Es gab nicht sofort die Konsequenzen. Und wir lassen uns dann einlullen zu sagen, es passiert ja nichts. Aber wir kommen immer näher und die Gefahr ist da. Und dabei geht es nicht nur um die Auswirkungen auf uns selber, sondern auch um das Zeugnis anderen gegenüber. In unserem Text in 1. Petrus 2 heißt es dann im Vers 12, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuche. Sie sollen dieses sehen. Wir können die Vorwürfe vielleicht nicht verhindern, aber wir sollen sie entkräften können. In Matthäus 5, Vers 16 hat Jesus etwas sehr Ähnliches gesagt. Er sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Sie sollen sehen, dass da etwas anders bei dir ist und dann Gott die Ehre geben, weil sie sagen, das stimmt, da war etwas anders bei ihm. Nun, dass sie Gott verherrlichen, ist kein Versprechen, dass sie errettet werden. Aber dass ihre Vorwürfe, ihre Anklagen zurücknehmen. Wir, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ihm sagst, du folgst ihm, dann repräsentierst du Gott und er möchte, dass wir, dass du und ich mit unserem Leben Werbung für ihn machen. Dass andere dieses Leben schauen können und sagen können, hier ist etwas anders. Die laufen nicht einfach mit dem Sog, dem Magneten dieser Welt. Und das tun wir dann, wenn wir nicht so sind wie alle anderen auch, sondern uns von Christus bestimmen lassen. Und das zeigt sich gerade dann nicht nur, wenn wir hier Sonntagmorgens sitzen, sondern wie wir leben, wenn keiner schaut. Weil dann zeigt sich, was einem wirklich wichtig ist. Sind es doch die Filme oder der Bau des eigenen Hauses oder? Oder ist mir wirklich Christus wichtig? So, er sagte, Geliebte, ich liebe euch, ich möchte das Beste für euch, aber ich ermahne euch, ihr seid hier nur Beisassen und Fremdlinge, ihr seid hier Fremde, ihr seid nicht von dieser Welt, wenn Christus euch neu geboren hat. Okay? Und in euch sind diese Begierden, die streiten, aber ihr könnt denen widerstehen, ihr sollt euch enthalten, gebe den Versuchungen nicht nach. Okay? Das ist der Zusammenhang und dann macht er konkrete Anwendung. Und mehrere, zwei wollen wir uns anschauen, zuerst die Verse 13 bis 17. Dort heißt es, ordnet euch aller menschlicher Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherren oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also, wie soll ich jetzt in dieser Welt leben? Einmal, ich soll den Begierden nicht nachgeben. Zweitens, ordne dich den Autoritäten unter. Und diese Anweisung hier ist erstmal sehr weit gefasst. Er sagt, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Sei es dem König der obersten Autorität oder auch den von ihnen Gesandten. Also sowohl auf die höchste Autorität als auf die lokalen Autoritäten. Da ist dann automatisch die Frage bei uns, bis wohin? Ja, wie weit muss das gehen? Nun, die gleiche Anweisung wird in Titus 3, 1 und 2 konkretisiert. Dort heißt es, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Okay. Was heißt das? Okay. Heißt das, ich nicke immer alles ab und sage, du entscheidest, alles in Ordnung? Nicht unbedingt. Okay. Aber es heißt, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein. Das heißt, ich darf kritisieren. Ich darf etwas anmerken, was nicht in Ordnung ist. Die Briefe tun das. Ja, in den Briefen sind im nächsten Teil dann auch, dass es Anweisungen nicht nur an die Sklaven gab, sondern auch an die Sklavenhalter gab. Ja, und sagt, wie sollt ihr damit umgehen? Hier stand auch drin, was die Aufgabe einer Regierung ist. Okay? So, Petrus selber hat darauf hingewiesen, hat gesagt, ihr habt auch eine Verantwortung. Aber wenn ich kritisiere, muss das immer kein Lästern sein, sondern in Sanftmut, in Demut zu sagen, schaut her, hier sehe ich etwas, womit ich Probleme habe. Okay? Und trotzdem dann sagen, ich lege das vor, aber trotzdem untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu dem Ausmaß, wo es nicht direkt gegen etwas anderes geht. Das kommen wir gleich noch zu. Und die Begründung dafür lautet, in unserem Text, in Vers 13, ihr tut das um des Herrn willen oder wegen des Herrn. Okay? Wir tun das, weil Gott uns dazu aufgefordert hat. Das heißt, unsere Unterordnung ist nicht abhängig von der Leistung der Regierung, sondern von ihrer Stellung. Nicht davon abhängig, dass ich mit jeder Entscheidung übereinstimme, sondern zu sagen, ich sehe, dass jede Autorität von Gott gegeben ist. Die mögen falsche Entscheidungen treffen. Okay? Aber soweit ist es immer noch Gottes Autorität. Gleiche bei den Eltern. Kinder, gehorcht euren Eltern. Treffen die Eltern manchmal falsche Entscheidungen? Ich bin Elternteil? Ja. Okay? Aber das gibt den Kindern nicht das Recht zu sagen, ich höre nicht auf euch. Es gibt das Recht, manchmal zu sagen, bist du dir sicher, dass dies eine gute Entscheidung ist? Hier sind meine Gründe, könntest du das nochmal überlegen? Wenn ein Kind mit der Einstellung kommt, bin ich gerne bereit, eine Entscheidung zu überdenken. Ja, so sollte es auch sein. Menschliche Autoritäten sind zwar nicht unsere oberste Autorität, aber eine von Gott gegebene Autorität. Gott ist die oberste Autorität. Wir sollen seinen Willen tun. Aber er gibt auch Autoritäten und er möchte aus seiner Anweisung heraus, dass wir diese respektieren. Wenn ich nur die Regeln befolge, die mir gefallen, wer entscheidet dann? Ich entscheide. Ich mache mich zur obersten Autorität. Und damit ist ein Problem. Weil ich revidiere, ich lege Gottes Anweisung beiseite und sage, das gefällt mir aber nicht. Ich will lieber selber entscheiden. Und dann sage ich, hey, aber ich habe Anweisungen gegeben. Und ich möchte, dass du diese gerade auch als mein Kind befolgst. Aber was ist, wenn sie statt, wie es hier steht, sie sind doch eingesetzt, Vers 14, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Was ist nun, wenn sie statt das Böse zu bestrafen, das Gute verhindern? Was ist, wenn sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden? Das ist nicht deine Verantwortung, das ist nicht meine Verantwortung. Wir dürfen darauf hinweisen. Wir dürfen sagen, das ist nicht, was Gott möchte. Ich darf dagegen stimmen, ich darf einen Gegenkandidaten aufstellen in einer Demokratie. Okay? Aber das ist ihre Verantwortung. Und er sagt hier nirgendwo zu sagen, naja, ordnet euch ihnen unter, solange sie gottesfürchtige Entscheidungen treffen. Ansonsten darfst du dich anders verhalten. Findest du nicht. Das heißt, diese Anweisung gilt unabhängig von dem, wie ihre Entscheidung ist. Wir kommen gleich noch zu einer Ausnahme. Okay? Aber er sagt hier dann direkt im nächsten Vers, Vers 15, denn so ist es der Wille Gottes. Hier ist der Wille. Hier ist, was Gott möchte, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Er sagte, ich möchte, dass ihr trotzdem das Gute tut. Dass ihr trotzdem am Bauen. Gottes Wille ist, dass wir durch unsere guten Taten die Vorwürfe, die es auch gegenüber Christen gibt, zum Schweigen bringen. Okay? Und selbst wenn ich bei einer Anweisung aus meinem Gewissen nicht mitgehen kann, die hatten zur damaligen Zeit, 1. Petrus war geschrieben unter der Autorität des römischen Kaisers. Okay? Also das Land war unter der Regierung Roms. Okay? Nun, die Bibel sagt eindeutig, da ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und wir sollen nur Gott anbeten. Aber der Kaiser hat gefordert, dass ihm Opfer gebracht werden, dass er quasi als Gott angebetet wird. Und da haben die Christen gesagt, das kann ich nicht mitmachen. Oh, widersprechen sie sich hier selber? Nee, sie haben das nicht mitgemacht, in allem Respekt gesagt, wir haben einen Herrn und der lautet Jesus Christus. Okay? Aber wir machen jetzt keine blutige Revolte dagegen. Und wenn wir deswegen ins Gefängnis kommen, kommen wir deswegen ins Gefängnis. Wir respektieren trotzdem eure Autorität, aber in dem Punkt kann ich nicht mitgehen und in dem Punkt muss ich dann anders handeln. Und wir sollen dann eben trotzdem durch unsere guten Taten die Anklage zum Schweigen bringen. Die sagen dann, du bist revolutionär, du bist gegen unser Volk, du bist gegen dein eigenes Land. Du wehrst dem Kaiser in dem Fall. Okay? Aber es sollte gezeigt werden, dass sie in allen anderen Verhalten gute Staatsbürger sind, die sich weiter für das Gute einsetzen, die sich weiter um die Nachbarn kümmern, die, wie Jesus gesagt hat, wenn dich jemand auffordert, das waren die Soldaten, eine Meile zu gehen, das war das Maximum, was sie gesetzlich machen konnten, dass du sogar bereit bist, darüber hinauszugehen und zwei Meilen mit ihnen zu gehen. Du tust trotzdem das Gute. Du kümmerst dich trotzdem um andere. Und wichtig dabei ist auch, dass wir uns das Ziel des Ganzen bewusst machen, nämlich das biblische Ziel ist nicht, die Gesellschaft zu verbessern, sondern auf den Heiland zu verweisen. Nun, wenn wir etwas verbessern können, machen wir das gerne. Okay? Aber das ultimative Ziel ist nicht, dass einfach nur die Gesellschaft besser läuft, sondern dass sie Christus kennenlernen. Und wenn die irdische Autorität der göttlichen Autorität widerspricht, dann bin ich, Vers 16, ein Knecht Gottes. Dort heißt es, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Ich bin ein Knecht Gottes das ist an erster Stelle. Aber ich tue das eben nur, wenn es im direkten Konflikt ist. Und dann endet er diesen Abschnitt, Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Tut, fürchtet Gott und ehrt den König direkt nebeneinander. Selbst in einer heidnischen römischen Kultur sieht er das offensichtlich nicht als direkten Widerspruch. Du kannst Gott fürchten und den Kaiser ehren und die Autoritäten respektieren. Weil wir Gott fürchten und ihm gefallen wollen, werden wir den König und seine Repräsentanten ehren. Und gerade wenn man sagt, wir wollen da beeinflussen, vielleicht bin ich tatsächlich mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden. Aber wie änderst du das? Du gewinnst andere nicht, indem du sie bekämpfst, sondern indem du ihnen dienst. In Römer 12, 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn du sagst, das gefällt mir nicht und ich nimm alles in meiner Macht, ich protestiere, vielleicht auch gewalttätig, ich will das unbedingt ändern, dann bin ich in dem gleichen System drin wie die Welt. Ich will meine Interessen durchsetzen, zur Not mit Gewalt. Er sagte, unter euch als meine Kinder ist es nicht so. Niemand hat die Welt mehr verändert als Jesus Christus und er hat nicht einmal die Waffe dazu gebraucht. Er hat die Welt verändert. Wodurch? Indem er die Feinde geliebt hat bis zum Tod. Er hat sein Leben gegeben, nicht für seine Sache, um dafür zu kämpfen, sondern um, als wir noch Feinde waren, für uns zu sterben, damit wir erlöst werden, damit wir von innen heraus verändert werden. Ja? Wenn jemand mit dir nicht einverstanden ist, eine andere Sichtweise hat, und du ihn angreifst, er ist eigentlich in seiner Position eher noch mehr bestärkt. Aber wenn du in Respekt und in Liebe sagen kannst, ich bin damit nicht einverstanden, aber ich werde für dich beten, ich werde dir dienen und mein Vertrauen ist darauf, dass Christus vielleicht dich und die Anweisung jetzt schon ändert. Und spätestens in seinem Reich wird es so sein, wie er weiß, dass es am besten ist. Und ich vertraue ihm. Dann ist es genau dieser Unterschied. Dann leben wir nicht wie die Welt. Wir leben in der Welt. Wir leben mit diesen Autoritäten. Aber wir leben mit einer anderen Einstellung, in einem anderen Vertrauen. Und das verdeutlicht er nochmal in den verbleibenden Versen in diesem Abschnitt, Verse 18 bis 25. Dort sagt er, Vers 18, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ein dritter Aspekt, wie wir in dieser Welt, aber nicht von der Welt leben, ist, geht irgendwann nicht weiter, sei bereit zu leiden. Er sagt hier den Haussklaven, er befiehlt hier, sich den Herrn unterzuordnen, selbst wenn diese das ausnutzen. Selbst nicht nur die Guten, sondern auch die, die es ungerechterweise nutzen. Nun, wir haben die Tendenz, Unrecht bekämpfen zu wollen. Aber gerade in dem Ausharren zeigt sich der Glaube. Wir hatten eben schon Römer 12, nochmal Vers 9. Ist nicht drin, okay. Römer 12, Vers 19. Dort heißt es. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Okay. Das heißt, wenn ich es ihm überlassen sage, Gott sagt, ich nehme mich dessen an, dann ist das ja gerade Glaube, dann ist das Vertrauen, dass Gott das tut, was er verheißen hat. Das soll nicht bedeuten, dass wir Sklaverei oder Ungerechtigkeit dulden oder gar gutheißen. Aber, dass wir uns auf unsere Verantwortung konzentrieren und nicht das Unrecht anderer als Rechtfertigung zu benutzen, selber zu tun, was nicht recht ist. Sondern zu sagen, ich bete dafür, ich gebe Argumente, ich diene, aber ich vertraue dem Herrn, dass er Veränderung bewirkt. Und deswegen sagt er hier auch, was für ein Ruhm ist es, Vers 20, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Also wenn du etwas tust, was falsch ist, was sündhaft ist, und dafür bestraft wirst, dann unterscheiden wir uns nicht von anderen Menschen. Und das ist dann auch kein Leiden um Christi willen, sondern um unserer Schuld willen. Und das heißt dann auch, dies ist keine Aufforderung, Unrecht einfach zuzudecken, wie es zu viel leider auch in kirchlichen Einrichtungen geschehen ist. Wenn etwas passiert und sagt, oh, wir wollen nicht, dass das bekannt wird, das würde ja dem Namen Christi Unehre verbreiten. Das ist nicht, was er hier meint. Okay? Er sagte, die sollen dann leiden, aber sie leiden nicht um Christi willen, sondern wegen ihrer eigenen Verschulden willen. Aber wenn wir um das Gewissenswillen unverdient leiden, bezeichnet Petrus das sogar als Gnade.
Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, da haben wir das. Okay.
Ganz wichtig. Nicht das Leiden selber ist die Gnade, sondern Gottes Befähigung, nicht vom Unrecht bestimmt zu werden. Okay. Wenn er hier sagt, hierzu seid ihr berufen, nee, das ist nicht. Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand des Gewissens willen vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Okay? Dann sagt er nicht, es ist Gnade, dass du leidest, sondern Gott gibt Gnade in dem Leiden. Er gibt dir die Befähigung, das zu ertragen, wissend, dass es unfair ist, aber wissend, dass es einen Gott gibt, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und der uns belohnen wird, die wir ihm vertrauen und im Gehorsam gegenüber ihm leben. In 1. Thessalonicher 5, 15 steht, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander, aber auch gegen alle. Und darin hat uns Christus auch ein Beispiel gegeben, und das hatten wir eben hier schon, als er am Kreuz dann für seine Peiniger betete und sagte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und das wird hier ja beschrieben. Und er sagt, er hat euch ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Fußspuren folgen. Und dann wird genau auf sein Leiden hingewiesen, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte. Wie hat er das geschafft? Er konnte Unrecht ertragen, weil er auf die Folgen blickte. Hebräer 12, Vers 2 steht hier an der Leinwand. indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wie konnte Jesus Christus so reagieren, dass er nicht gegengeflucht hat, dass er nicht sich gerecht hat? Wie es hier steht. Um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Er schaute auf das, was danach kommt. Er schaute darauf zu sagen, dadurch, dass ich jetzt am Kreuz ungerechterweise sterbe, können andere gerettet werden. Bekommen du und ich Vergebung von Gott. Okay? Und wie schaffen wir das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Indem wir auf ihn schauen, wie er das gemacht hat. Sagen, das muss ich auch tun. Ich muss hinschauen und schauen und sagen, Christus hat so reagiert. Ich nenne mich ein Christ. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und er möchte, dass ich ihn auch in dieser Art und Weise reflektiere. Und dieser Blick auf Jesus soll uns in der Nachfolge helfen, dass wir für die Gerechtigkeit leben. Das heißt, statt zu sündigen, reflektieren wir Gottes Gerechtigkeit und durchbrechen so den Opfertäterkreislauf. Denn das ist ganz oft der Fall. Jemand wird ungerecht behandelt. Und was ist deren Reaktion? Ich sorge für Gerechtigkeit. Wie? Indem ich zurückschlage, indem ich mich räche. Und der andere sagt, aber das, was du gemacht hast, war viel doller als das, was ich gemacht habe. Ja, und das geht immer weiter und nimmt immer weitere Kreise. Du kannst niemals das Böse durch das Böse überwinden. Und es steht immer wieder, überwinde das Böse mit dem Guten. Indem du dich nicht anstecken lässt. Indem du dich nicht von den Magneten anziehen lässt. Ja, die Anziehungskraft ist groß, aber ich muss biblisch denken. Ich muss an Christus denken, an sein Vorbild denken und mich von ihm prägen lassen. Und dann endet er mit Vers 25 und sagt, ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seele. Und ich musste auch einen Moment überlegen und sagen, warte mal, was hat das mit dem Ganzen zu tun, was wir eben gelesen hatten? Er sagte, früher waren wir wie Schafe, die immer dem grüneren Gras hinterherliefen. Ja, die immer geschaut haben, wo finde ich etwas? Aber jetzt sind wir bei dem Hirten und Aufseher unserer Seelen. Jetzt sind wir bei Christus und wir vertrauen ihm. Und er als guter Hirte hat diese Anweisung gegeben, hat gesagt, hier bist du sicher, hier ist grünes Gras, hier ist frisches Wasser, hier kannst du auftanken. Manche seiner Aufforderungen gehen gegen unseren Instinkt, aber wir leben im Glauben, nicht im Rechnen. Manchmal wir wollen, dass es Sinn macht. Wir wollen, dass es aufgeht, dass es logisch ist, dass die Veränderung, die wir wollen, dass die stattfinden. Aber er sagte, Leben im Glauben bedeutet gerade, das ist, was Christus mir gesagt hat. Und ich vertraue ihm. Und ich werde danach handeln. Darin zeigt sich ja gerade das Vertrauen. Christus passt auf uns auf und wir können ihm vertrauen, dass er uns recht leiten wird. Lass dich vom guten Hirten leiten. Die einzige Alternative wäre, selber zu kämpfen. Aber denkt dran, wie die Schrift uns bezeichnet. Ihr seid Schafe. Als Schaf gegen Wolf zu kämpfen, ist eine ziemlich dumme Idee. Du hast keine Chance. Wir sind nur Schafe, aber wir haben einen guten Hirten, der für uns einsteht und der nur so viel zulassen wird, wie er weiß, dass wir ertragen können und wie er weiß, dass es dazu beiträgt, dass noch viele andere zum guten Hirten kommen. Bist du bereit, im Glauben zu leben? Wenn du bisher gesagt hast, ich habe immer mein Ding durchgesetzt und wollte mit dem Glauben nichts, habe ich nichts am Hut. Christus ruft dich und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich will dich hindurchführen, ich will dich bewahren. Du kannst diesen ganzen Anziehungskräften, du kannst widerstehen, du musst dich nicht mitreißen lassen in den Strom, der immer zu mehr Verderben führt. Glaube an Jesus Christus. Und wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, sieht man das, dass du dich anders verhältst als die Welt um uns herum. Dass die Einstellung anders ist. Dass du sagst, ich vertraue nicht meiner Fähigkeit, mich durchzusetzen, sondern ich vertraue den Anweisungen Gottes, seinen Willen zu tun. Und er wird für mich sorgen. Vielleicht muss ich dabei sogar leiden. Aber auch dort, es ist Gnade bei Gott und er gibt mir die nötige Gnade. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Lass uns in seiner Gnade wandeln, ihm vertrauen, selbst wenn es manchmal schwerfällt, weil wir ihn kennen und sagen, Gott, du weißt besser als ich. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und manchmal sagt das nicht, was wir gerne hätten, dass es das sagt. Aber du weißt besser, du bist Gott und wir sind die Geschöpfe. Und Herr, ich bete, dass wir dieses Vertrauen in dich haben, dass du in deinen Anweisungen keinen Fehler gemacht hast. Und dass du dein Ziel erreichen wirst. Ja, das ist vielleicht nicht immer zum größten persönlichen Nutzen oder Vorteil. Aber die Welt dreht sich nicht um uns. Du hast größere Ziele als nur unser irdisches, schönes Leben. Du willst unser Leben gebrauchen für die Ewigkeit. Herr, so bete ich, dass wir als deine Kinder das Böse mit dem Guten überwinden. Und dass, wenn jemand auch hier ist und bisher sehr skeptisch und kritisch war gegenüber Gläubigen, dass er an den guten Werken Christus verherrlichen wird am Tag der Heimsuchung. Und ich bete, dass es nicht der Tag des Gerichtes sein wird, sondern der Tag des eigenen Heils. Der Tag, wo diese Person selber sich vor dir beugt und sagt, wenn du diese Person verändern kannst, wenn Christus mich wirklich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat, nicht gegen mich gekämpft hat, sondern mich erkauft hat mit seinem Blut. Ich beuge mich, ich tue Buße und ich nehme Christus als Heiland an. Das ist dein Ziel, Herr. Lass das auch unser Ziel sein. Und wir befehlen uns dir an, in Jesu Namen.